So, jetzt bin ich dran mit der Predigt als Vertretung für Hartmut Stief, liebe Gemeinde von Plauen, von der Versöhnungskirche. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass er heute eingeladen ist, am Rödelstein zu predigen, in der Nähe von Auerbach. Da ist ein großer Freiluftgottesdienst und da können wir auch mal so mit dran denken, dass viele Leute dadurch jetzt reich gesegnet werden, was dort jetzt gerade parallel zu uns hier läuft. Ich bin gern mal zum ersten Mal hier vorne in der Versöhnungskirche. Es ist für mich ein großes Vorrecht, dass der Hartmut mich eingeladen hatte, weil ich eigentlich von so einer Gemeinde, wie ihr sie hier seid, immer geträumt habe. Aber jetzt bin ich schon 7 Jahre im Ruhestand. Andreas Thürbe, wer den Namen noch nicht gehört hat. Meine Frau ist auch mit da, die Christine. Wir wohnen im Schloss in Schilbach, weil ich dort mal berufen worden bin in den Vorstand des OVV, des Obervogtländischen Vereins für innere Mission zu gehen. Ja, ich habe, wie gesagt, auch davon geträumt, mal eine Gemeinde, die so wächst und so viele Leute auch verschiedenen Alters beherbergt zu haben. Das hat sich so nicht ergeben, höchstens ansatzweise, dass wir auch so manches Gute erlebt haben. Die ersten 10 Jahre war unser Dienst in Müglenz, Hoburg, Tschornau, Waldschwitz, das ist bei Wurzen. Da waren 3 kaputte Kirchen, da konnten wir erleben, dass Gott Baudiakone berufen hat zur DDR-Zeit, die es ermöglicht haben, dass da vieles aufgebaut werden konnte, auch in dem sozialistischen Musterdorf Hoburg, das in Leipziger Flachland eigentlich von schönen kleinen Bergen umgeben ist. Da ist aus der Kirche ein schönes Gemeindezentrum damals entstanden. Jetzt ist das schon wieder ziemlich runtergelumpert, wie es eben manchmal ist. Ja, dann waren wir 7 Jahre in Mittelbach bei Chemnitz. Da war gerade die Wende losgegangen. Wir sind im Wendejahr 89 dorthin gezogen. Ich habe dann aber mit Begeisterung auch Religionsunterricht angefangen, habe das fast bis zuletzt durchgeführt und war immer froh. Zur DDR-Zeit durften viele Christen und ich eben auch nicht zur Oberschule bzw. Gymnasium, wie es jetzt heißt, und auf einmal durften wir das Wort Gottes in den Schulen verkündigen. Ja, und dann sind wir Vogtländer geworden. 1996 sind wir dann nach Klingenthal gekommen und da war ich in der dritten Stelle 22 Jahre lang, eben bis zum Ruhestand 2018. Da haben wir auch viel Gutes erlebt, aber Klingenthal ist wieder ein anderes Hinterland als Plauen. 4 Kirchen, wo überall Gottesdienste waren und da konzentriert sich das nicht so gut an einer Stelle wie vielleicht in einer größeren Stadt. Aber wir haben gute Erlebnisse mit der Allianz gemacht, mit der Freikirche, auch mit Katholiken. Wir haben Evangelisationen durchgeführt, einen christlichen Buchladen gründen dürfen, den es immer noch gibt, der auf ehrenamtlicher Basis Israel-Produkte verkauft, eine Weltprodukte, um an die Armen zu denken und viel christliche Medien und Literatur. So viel mal ganz kurz zur Vorstellung. Der Hartmut Stief hat offen gelassen, ob ich den offiziellen Predigttext für diesen Sonntag nehme. Das wäre Hiob 23 gewesen, aus den vielen langen Reden im Hiob-Buch. Oder er hat gesagt, du kannst auch was du gerade auf dem Herzen hast, weitergeben. Da springt vielleicht der Funke am besten über. Und da habe ich Gott gebeten, zeig mir doch, was das sein kann. Und bin auf Matthäus 6, 33 gekommen. Den meisten wird es vertraut sein, wo der Herr Jesus sagt in der Bergpredigt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches oder das andere alles zufallen. Ich lese das jetzt noch mal ein kleines bisschen im Zusammenhang. Da steht drüber vom Schätze sammeln und Sorgen. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Und jetzt kommt unser Vers, mein Predigtext. Achtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Weil der himmlische Vater weiß, was wir bedürfen, will er uns all das andere obendrein geben, so steht es in der Bibelübersetzung Hermann Menge. Und jetzt mal so als Einleitungsbild, um drüber nachzudenken. Ich bekam gestern über WhatsApp ein lustiges Bild und muss es beschreiben, weil ich es jetzt nicht zeigen kann. Es ging um ein Fahrzeug mit sehr hohem Verbrauch. Es war der Einkaufswagen eines Supermarktes. Stellt euch das mal vor. Dazu stand, dieses Fahrzeug verbraucht 100 Euro auf 10 Meter. So geht es uns, wenn wir durch volle Kaufhallen gehen können und zumindest nicht hungern müssen, auch wer wenig Einkommen hat. Die Leute, die Jesus damals vor sich hatte, als er die Bergpredigt hielt, die mussten da schon viel besorgter sein und sicher oft darüber nachdenken, wie sie ihre Familien satt bekommen oder wie sie mit den wenigen Kleidungsstücken zurechtkommen. Aber auch zu unserem Alltag heute gehört immer noch oft viel Beschäftigung mit Essen, Trinken, Kleidung. Meine Frau sehe ich manchmal am Laptop sitzen und Ausschau halten nach passenden Geburtstagsgeschenken für unsere 19 Enkelkinder. Dazu natürlich auch die Kinder und Schwiegerkinder. Ja, und was wollen wir eigentlich Weihnachten schenken? Also so kann man schnell sich viele Gedanken machen. Ich bin allerdings sehr froh, dass sie sich da so kümmert. Ja, die irdischen Dinge nehmen Zeit und Überlegungen in Anspruch. Jesus erwähnt hier beispielhaft eben Essen, Trinken und Kleidung. Das lässt sich fast beliebig erweitern. Wie sind meine Wohnverhältnisse? Beschäftigt manchen von uns sehr. Wann muss wieder vorgerichtet werden oder repariert? Und dann die Nebenkostenabrechnung von 2024. Manchmal kommt sie spät und man erschrickt. Oder die Sorge um unsere Gesundheit, unsere Beziehungen, um den Urlaub, um den Garten. Wir ernten zurzeit jeden Tag Brombeeren. Muss man immer ein bisschen Zeit haben. Ja, so gibt es, das sind alles Dinge, die eigentlich wichtig sind oder zum großen Teil wichtig sind. Aber die Frage, die Jesus uns stellen will, wie sehr füllt uns das aus? Diese ganzen irdischen Gedanken, Bonhoeffer hat mal gesagt, es gibt Vorletztes und Letztes. Wie sehr beschäftigt uns das Vorletzte, dass wir, wenn wir sterben, alles hinter uns lassen? Und deswegen sagt er Stopp. Jedenfalls steht nicht hier, aber das kann man förmlich mit herauslesen und sagt, das machen ja die Heiden, denen geht es nur um das ganze Irdische. Trachtet ihr zuerst nach Gottes Reich und nach Gottes Gerechtigkeit. Der himmlische Vater, der weiß doch, was ihr auch sonst noch braucht. Und der ist da überhaupt auch nicht dagegen. Der will euch doch beschenken. Der weiß, wessen ihr wirklich bedürft. Und so stellt uns Jesus in Aussicht, dass er sich auch wirklich immer wieder als der Versorger um uns kümmern will. Aber unsere Priorität soll das nicht sein. Wir dürfen dem Vater im Himmel vertrauen. Es kommt auf die richtige Reihenfolge an. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ich sollte eine Überschrift für die Predigt vorneweg nennen, weil ihr das ja auch ins Internet stellt. Da habe ich dann das so formuliert: mit der richtigen Priorität zu wahren Schätzen. Wenn etwas zuerst getan werden soll, trachte zuerst, dann nennen wir das ja heutzutage Priorität, weil Prior lateinisch der Erste heißt oder der Vordere. Und von so einer Priorität ist in der Bibel mehrfach die Rede. Zum Beispiel hat Jesus das für sich so praktiziert, als er in Kapernaum war, das steht gleich bei Markus 1. Ganz viele Leute zu ihm kamen, er vielen geholfen hat, geheilt hat, gepredigt hat und am Abend wahrscheinlich manchmal körperlich weit runter war, heißt es, und am Morgen noch vor Tage stand er auf und ging hinaus und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Das Gebet zum Vater im Himmel, so fing für ihn der Tag an und das wahrscheinlich oft sehr zeitig. Und im Blick auf unser Gebet schreibt Paulus im 1. Timotheusbrief: so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen, und da steht wieder das gleiche Wort im Griechischen, proton, zuerst, tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Und jetzt lese ich es mal ein bisschen moderner übersetzt: betet für alle Menschen, bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen, euren Dank für sie vor Gott. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. Eine Priorität, die das Wort Gottes uns sagt, das Gebet zuerst, eigentlich für alle Menschen und besonders für die, die Verantwortung haben. Und das fällt uns manchmal nicht leicht, weil wir nicht immer mit allem einverstanden sein können, was da gerade getan wird. Aber wir sollen, wir dürfen beten. So viel erstmal zu dem Wort zuerst. Dann wird euch das andere alles zufallen. Ich habe es ja so genannt, mit der richtigen Priorität zu wahren Schätzen. Und da sind einerseits unsere irdischen Bedürfnisse gemeint, um die sich unser lieber Vater im Himmel gerne kümmern möchte. Aber der eigentliche Schatz, das haben wir auch in der Lesung vielleicht gehört, ist, dass wir im Himmel, dass da für uns was vorbereitet ist, dass wir einmal dort sein dürfen, wenn wir mit Jesus unterwegs gewesen waren. Im Himmel, wo Motten und Rost und keine Diebe da uns irgendwas wieder kaputt machen oder rauben können. Und diese Priorität, die, um die es dem Herrn Jesus so sehr geht, für mich, für uns alle, da nennt er hier zwei wichtige Begriffe. Trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und das ist jedes Mal auch, hat es mindestens zwei Dimensionen. Das Reich Gottes erstmal für mich selbst und dann für die Welt um uns herum. Das soll unser großes Ziel sein für uns selbst und dann aber auch für die ganze Welt, in der wir leben. Mit Reich Gottes meint die Bibel nicht nur den Himmel oder die zukünftige, neue, ewige und herrliche Welt nach dem jüngsten Gericht, sondern auch grundsätzlich ist mit Reich Gottes der Bereich gemeint, wo eben Gott regiert, schon jetzt, wo wir uns von ihm regieren lassen. Das ist diese persönliche Dimension, wo er für uns wirklich Herr sein kann und deswegen herrschen darf. Reich Gottes ist seine Herrschaft. Und in manchen Bibelübersetzungen ist das besonders betont. Die Gute Nachricht Bibel, die hat es so übersetzt: sorgt euch darum zuerst, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Das ist dann die Gerechtigkeit, das Rechte tun. Dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Ja, wie kann ich diese Anwendung auf mich selbst für mich tun, wenn einer schon eine Bekehrung vollzogen hat, vielleicht ein ganz konkreter Schritt, wo er das Datum noch weiß, vielleicht ein Prozess, aber bekehrt ist zu Jesus. Man muss das immer wieder neu festmachen. Beachtet zuerst, dass ihr unter Gottes Herrschaft steht. Ich habe mal von einem Mann gehört, der zu seiner Frau nie gesagt hat, dass er sie lieb hat. Und weil sie das vermisste, fragte sie ihn, ihr kennt das vielleicht, hast du mich noch lieb? Du sagst es mir gar nicht. Und da sagt er, habe ich dir doch bei der Hochzeit schon gesagt, wenn sich das mal ändert, dann gebe ich dir Bescheid. So soll es also mit unserem Gott nicht sein, sondern wir dürfen uns seinem Reich, seiner Herrschaft immer wieder unterstellen, wie es Jesus gemacht hat am Beginn des Tages, möglichst schon am frühen Morgen. Das Vaterunser mal ganz für uns persönlich beten, dein Reich, deine Herrschaft, komm jetzt erstmal zu mir, dann zu meiner Familie und so weiter. Ja, aber wenn sowas für uns Priorität sein soll, dann hört es ja bei uns nicht auf, sondern wir sollen uns ja wirklich dafür einsetzen. Das soll uns ein ganz wichtiges Lebensziel sein, dass auch andere Menschen immer mehr ins Reich Gottes hineinfinden, wie ihr das Gott sei Dank hier ein Stück erlebt. Und deswegen eine andere Bibelübersetzung, die hat das betont in der Wiedergabe. Das, die Neues Leben Bibel schreibt, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Also sollten wir wirklich Menschenfischer sein, jeder mit den Gaben, die er hat. Ich liebe so einen alten Spruch, ich glaube, der kommt von der Trinkerrettung. Gerettet sein schafft Rettersinn. Und das erleben wir manchmal ganz stark bei neu bekehrten Christen, die noch so voller Freude sind über den Glauben, den sie gefunden haben, über das Angenommensein bei Gott, über das Aufatmen im Gewissen. Die Sünde ist mir weggenommen, sie ist vergeben, sie ist auf dem Kreuz von Jesus und ich bin sie los. Dieser innere Frieden und dann auch die Begeisterung, gerade eben bei Neubekehrten, aber wir sollten das eben nicht vergessen. Die Begeisterung, ich muss vor dem Sterben keine Angst mehr haben. Ich weiß doch jetzt, wohin ich einmal gehen werde, egal wann es ist. Da las ich jetzt ein interessantes Zitat, und zwar von Gorsch Fock, nachdem das Segelschulschiff benannt ist. Ich musste erst googeln, wer der Mann ist, dessen Namen wir jetzt oft gehört haben, weil das Schiff diesen Namen trägt. Das ist ein junger Mann gewesen, noch Ende des 19. Jahrhunderts. Gestorben ist er 1916 mit 36 Jahren, untergegangen bei einer Seeschlacht im Ersten Weltkrieg, als das Artilleriefeuer britischer Schlachtschiffe sein Schiff getroffen hatte, die SMS Wiesbaden hieß das Schiff, da ist er untergegangen. Und der hatte vorher mal an seine Mutter geschrieben, wenn ich einmal ertrinke im Ozean, so ist dieser riesige Ozean nur eine hohle Hand meines Heilands, der mich hält. Das hat er dann offenbar erlebt, viel früher als gedacht. Aber wenn man das alles weiß, ich darf gerettet sein, dann gehört ein Rettersinn dazu, dann möchte ich doch auch das Reich Gottes anderen Leuten zugänglich machen. Und weil das kann nicht jeder so wie ein großer Evangelist oder wie der Pfarrer Steve, jeder kann es auf seine Weise. Ich erzähle da mal ein ganz einfaches Beispiel aus der letzten Zeit. Da ist eine Frau, die wir seit ein paar Jahren kennen. Sie wohnt weit von uns weg. Aber meine Frau und sie telefonieren oft zusammen. Diese alte Frau ist geplagt von vielerlei Krankheiten, war zur DDR-Zeit, soviel ich weiß, auch Parteigenossin. In einer angesehenen Stellung war sie und vom Glauben weit weg. Für Gespräche über Gott war sie wahrscheinlich gar nicht zugänglich, hat nicht funktioniert. Und dann rief sie wieder mal an, wollte meine Frau sprechen, die war nicht zu erreichen. Und da war das Gespräch dann auch relativ schnell beendet, aber ich habe gemerkt, da geht es so schlecht, dass sie vielleicht bald stirbt. Ich hatte erst mal aufgelegt und dann gedacht, jetzt oder nie, du musst noch mal zurückrufen und doch mal versuchen, der das Rettungsangebot des Glaubens, falls sie jetzt stirbt, falls sie bald stirbt, mitzuteilen. Da habe ich meinen Mut zusammengerissen, nochmal gebetet und gesagt, Herr, ich will das jetzt tun. Da klingelt es zweimal hintereinander das Telefon von jemand anders, der mich auch schon lange sprechen wollte. Da habe ich gedacht, du nimmst das nicht, du musst jetzt die Chance ergreifen, diese alte Genossin nochmal anzurufen. Und es hat geklappt. Und da habe ich versucht, ihr das so deutlich zu machen. Ich habe gesagt, du weißt wahrscheinlich nicht, ob es Gott gibt, aber es kann ja sein, dass es ihn gibt. Dann schließt doch eine Art Versicherung ab für das, was nach dem Tod kommt. Kannst du dir vorstellen, dass du diesem Gott, wenn es ihn gibt, einfach mal sagst, Herr, ich will dann auch auf deiner Seite sein. Ich bitte dich, dass du mein Leben übernimmst, regierst. Und ich bitte dich auch um Vergebung, wo ich ohne dich gelebt habe. Und da war sie auf einmal bereit. War sie bereit und hat mir ein paar Sätze nachgesprochen. Für mich war das ganz wichtig, weil ich jetzt weiß, du kannst die Chance noch ergreifen, jemanden den Weg zum Reich Gottes zu zeigen. Und die hat dann später nochmal uns angerufen und gesagt, wie gut ihr das getan hätte. Dieses für sie erste wahrscheinlich und ganz einfache Gebet. Ja, so viel mal zu diesem Punkt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, auch dass ihr andere Leute versucht, damit hineinzubringen. Jetzt müssen wir noch zur Kenntnis nehmen, was gemeint ist mit und nach seiner Gerechtigkeit. In einer Bibelübersetzung steht so, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Wieder muss das erst für uns persönlich geklärt sein. Darf ich mich sehen als einer, der vor Gott okay ist, der gerecht dasteht? Wir haben heute nicht, weil wir nicht alles reinpacken konnten in den Gottesdienst, die Lesung für diesen Sonntag, die Evangeliumslesung gehört. Das war die Geschichte vom Pharisäer und Zöllner. Die veranschaulicht das aber gut. Beide gehen sie in den Tempel. Der Pharisäer ist stolz auf seine frommen Leistungen und dankt Gott. Er sagt, Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da hinten. Ich faste zweimal in der Woche und so weiter. Und dann heißt es, der Zöllner stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Und was sagt unser Herr Jesus? Ein wunderbarer Satz. Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Ein demütiges Gebet im Glauben an Gottes Vergebung. Und für uns Christen ist ja auch klar, damals war Jesus noch nicht am Kreuz, als es erzählt hat. Nur deshalb kann uns vergeben werden. Und dann spricht uns Gott gerecht. Trachte zuerst nach seiner Gerechtigkeit. Das muss bei mir anfangen, dass ich wie dieser Zöllner das gesagt habe, Herr, es tut mir leid. Und auch das müssen wir manchmal wieder neu sagen. Aber ich glaube an Jesus. Und ich feiere auch deswegen gerne das Abendmahl heute, dürfen wir uns sagen, wo wir so voller Dankbarkeit das nochmal ein Stück symbolisch nachvollziehen, was er für uns getan hat und wo er ja auch wieder mit seiner Nähe ganz besonders da sein will für uns. Aber wie meint das nun Jesus, wenn uns für uns alle das sowas von wichtig wieder die Nummer eins sein soll? Trachtet auch nach Gottes Gerechtigkeit, das kann doch nicht nur mich betreffen, da muss ich doch wieder andere einbeziehen. Ganz im Sinne des Vaterunsers, da beten wir auch, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und wir beziehen sie alle ein. Da denke ich jetzt mal an das Wort von Jeremia, als er einen Brief schreibt an die nach Babylon verschleppten Juden. Sie lebten in einer heidnischen Umwelt und Jeremia richtete ihnen aus, suche der Stadt Bestes, sagt der Herr, in die ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Also, Gott will, dass wir uns für Gerechtigkeit überall einsetzen, für seine Wahrheit und für auch ein gerechtes Leben. Er will seine Leute in so gut wie allen Bereichen der Gesellschaft haben. Deswegen gibt es auch Organisationen wie Sportler, ruft Sportler, Christen im Gesundheitswesen oder, wo ich ganz dankbar bin, Caleb, da bin ich auch Mitglied, schon fast seit der Wende. Oder Christen im Beruf, die Geschäftsleute des vollen Evangeliums oder Wort und Wissen, eine Organisation, die sich einsetzt für ideologiefreie und am Wort Gottes orientierte Wissenschaft. Und auch Christen in der Politik, Suche der Stadt Bestes. Ich bin ja froh oder dankbar, dass ich mitgekriegt habe, ihr habt hier in Plauen sogar im Rathaus einen Raum, der fürs Gebet gedacht ist. Und man kann sich in die Politik also auch einbringen, mit und ohne Parteizugehörigkeit, wenn man sich als Christ dahin berufen weiß und das auf dem Herzen hat. Und da will ich jetzt auch noch mal ein kleines Beispiel von mir erzählen, dann bin ich so gut wie fertig. 1990, mitten in der Wendezeit, hörte ich von der Gründung einer neuen und bewusst am biblischen Glauben orientierten Partei, die hieß damals PBC, Partei Bibeltreuer Christen. Durch die sind wir auch ins Vogtland gekommen. Die haben dann Unterschriften gesammelt, auch mit hier, dass wir zur Wahl stehen konnten. Ich habe also damals gedacht, sowas brauchen wir jetzt in Deutschland nach den vielen Friedensgebeten und dem Wunder der politischen Wende, soll das Wort Gottes auch stärker in die Politik eingebracht werden. Und da habe ich mich als Mitglied einfach dazu gemeldet, wollte das mit unterstützen, musste bald aber auch mitarbeiten, dass was draus wird. Und so haben wir damals in Mittelbach, diesen kleinen Ort bei Chemnitz, wo ich Pfarrer war, im Speisesaal der Schule 1990 die PBC für Sachsen gegründet. Und da bin ich also neben Caleb, neben dem OVV immer noch dabei. Jetzt hat es einen anderen Namen, jetzt heißt es Bündnis C Christen für Deutschland. Das ist eine Möglichkeit, wie man als Christ sagen kann, da arbeiten wir an richtig guten Programmen, da hat sich auch vieles entwickelt im Laufe der 3 Jahrzehnte. Eine Möglichkeit. Es ist einfach wichtig, dass jeder von uns seinen Platz findet, wo er diese Prioritäten setzen kann. Achte zuerst nach Gottes Reich und auch, dass seine Gerechtigkeit so weit wie jetzt schon möglich umgesetzt wird, im Kleinen und im Großen. Wenn wir so uns vom Herrn Jesus rufen lassen, ihm wirklich bewusst mit einem brennenden Herzen nachfolgen, dann können wir mit ihm sagen, meine Speise ist es, dass ich den Willen Gottes tue. Da werden wir merken, wie gut das uns tut, unseren Platz auszufüllen. Ich würde jetzt gern auch über dieses Politisches noch ein bisschen reden. Das gehört hier nicht her und ist keine Zeit, aber ein paar Schriften durfte ich auslegen. Auch über Israel, und wir haben jetzt demnächst Mitte September in Oelsnitz haben wir da auch eine Veranstaltung in der Katharinenkirche, weil die ist nicht mehr im Kircheneigentum, sondern im Stadteigentum. Da darf man auch sowas machen. Und da wird auch ein wunderbarer aktueller Israel-Film gezeigt. Das könnt ihr euch nachher gerne auf dem Büchertisch anschauen. So, jetzt fasse ich zusammen. Mit der richtigen Priorität zu wahren Schätzen. Mit den Schätzen meine ich Gottes wunderbare Versorgung und auch die Auswirkung seiner Herrschaft, seines Reiches auf unsere Umwelt, angefangen in der Familie bis in die Gesellschaft hinein. Und der größte Schatz, das Himmelreich bei Jesus, für das er ans Kreuz gegangen ist. Und jetzt zitiere ich ein letztes Mal unseren Predigttext, und zwar nach der Übersetzung Das Buch von Roland Werner. Der hat eigentlich all das, was ich jetzt versucht habe zu sagen, in seine Übersetzung reingepackt. Da klingt das folgendermaßen: Macht es zu eurem obersten Ziel, dass sich Gottes gute Herrschaft in eurem Leben und überall ausbreitet, Gottes Reich. Setzt euch dafür ein, dass endlich die Gerechtigkeit Gottes diese Welt bestimmen kann. und dass ihr selbst auch so lebt, wie es gut und richtig ist. Dann wird Gott euch alles andere schenken. Und sein Friede, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.